keinen Podcast, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkle zu treiben und ewig zu binden. Der Kopfkinocast. Rollenspiel für die Ohren.
Hallo und herzlich willkommen im Kopfkinocast. Heute bin ich für euch da, Fabian, und ich habe einen Gast und es geht wieder einmal in die historisch leicht wissenschaftliche Richtung. Jonas Renz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter Kirchengeschichte am Evangelisch-Theologischen Institut der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Hallo Jonas.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Du nutzt Rollenspiele im pädagogischen Umfeld, also an der Uni, vermute ich.
Ja, genau. Also wir hatten das auch schon mal im schulischen Kontext, versuchen das so langsam reinzubringen, aber hauptsächlich ist es im Moment im universitären Kontext, ja.
Genau, du hast dafür auch einen AG oder so am Institut, also ist es eine Arbeitsgemeinschaft?
Genau, wir hatten mal zwei Seminare, im ersten so wirklich, damit die Studierenden mal so ein paar Berührungspunkte mit dem Thema überhaupt bekommen. Und im zweiten haben wir uns dem Ganzen noch mal intensiver genähert. Und dann haben wir das jetzt aber in ein Format einer AG gepackt, damit wir das auch eben, nachdem die Studierenden bei uns eben von der Uni abgehen, dann auch im Lehramt weiter verfolgen können.
Und wie läuft dann so ein Seminar ab? Also die Leute, die Teilnehmenden erstellen dann Charaktere und du bist der Spielleiter oder sind die Gruppen zu groß für eine normale Rollenspielrunde?
Nein. Also das Format wäre schön gewesen, hätte ich so nie durchbringen können bei unserem Institut. Tatsächlich beim ersten Mal, da haben wir uns bildungspsychologisch erstmal dem Thema genähert. Auch so Spiel als Kulturgut und so weiter. Also sind dann selbstverständlich wissenschaftlich drangegangen und haben dann eben den Bogen geschlagen zum didaktischen Themenfeld. Haben dann natürlich auch mal ein Spiel im historischen Kontext ja getestet. Wie sieht sowas aus? Wie kann sowas aussehen? Da haben wir dann eine Kleingruppe gebildet, die sich da bereit erklärt hat. Waren nicht besonders viele, weil die meisten keine Ahnung von Pen and Paper hatten. Und und dann eben im zweiten Seminar haben wir dann mehrere Tests gemacht, auch in verschiedenen Kontexten, haben wir mal wieder geguckt, worauf man da achten muss, wenn man den Kontext wechselt. Da war dann eben wesentlich mehr Spiel, wesentlich weniger theoretischer Hintergrund, weil das eben quasi ein Aufbauseminar nach dem ersten war.
Und du sagst also, dass viele von den Studierenden Pen-Paper-Rollenspiele gar nicht kennen. Das wundert mich fast ein bisschen, weil also früher war es zum Beispiel so, dass die Leute an der Uni auf jeden Fall, da weiß ich nicht, da konnte man irgendwie je nach Fakultät kein W20 werfen, ohne jemanden zu treffen, der Rollenspiele spielt. Ist das heutzutage anders oder ist es einfach wirklich vielleicht die Fachrichtung?
Also ich hatte auch gehofft, es kennen mehr. Es sind aber wirklich nicht viele. Es kommt natürlich hinzu, wir sind ein relativ kleines Institut, also wir haben wirklich nicht viele Studierende und wir sind ja auch normalerweise an größeren Unis, ist ja der theologische Fachbereich wirklich ein Fachbereich, ist ja bei uns auch nicht der Fall. Einfach dadurch, dass wir eine kleinere Uni sind, die hat auch eher einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt und das ist eben der eine Punkt und der andere ist, glaube ich, wirklich in der evangelischen Theologie. Es ist, glaube ich, das Fach einfach.
Okay, da ist vielleicht dann tatsächlich, wahrscheinlich sind dann eher so in der Freizeit mehr Kirchenaktivitäten, bevor man dann an die Uni kommt. Also als Teenager ist man dann wahrscheinlich eher so kirchlich eher unterwegs und kommt nicht zum Rollenspielen, oder?
Ja, würde ich nicht mal sagen. Also es gibt natürlich einige, die kirchlichen Hintergrund haben. Die brauchen den natürlich auch später für die Vocatio, also für die kirchliche Lehrerlaubnis, evangelischer Religionsunterricht. Aber es ist jetzt nicht so, als würde das so eine Riesenrolle spielen. Es ist sehr unterschiedlich. Auch gerade unser Einzugsbereich ist ja hier im Dilltal. Da sind sehr viele ChristInnen, und die sich halt auch als solche definieren. Aber unten Richtung Wetterau und so weiter ist das eher, also man würde das als Kulturprotestantismus vielleicht bezeichnen, wo man jetzt nicht unbedingt voraussetzen kann, dass die zu Hause in der Gemeinde überall mitarbeiten. Also würde ich jetzt nicht zwingend voraussetzen. Das sind einfach keine Ahnung, woran das jetzt genau liegt. Ja, okay. Also aber es gibt aber durchaus Leute, die damit jetzt auch Berührungspunkte haben. Aber es sind tatsächlich, fällt mir gerade auf, es sind eher die älteren Semester bei uns, die mit Pen and Paper schon mal irgendwie zu tun gehabt haben.
Okay, das
Vielleicht ist das auch
sind.
irgendwie so ein Generationending.
Okay, ja, das ist ja sicherlich vielleicht auch eine Entwicklung, die sich vielleicht jetzt auch wieder ändern wird im Rahmen der Popularisierung von Dungeons and Dragons. Aber nochmal zum Thema Rollenspiele in der Pädagogik. Was bieten Rollenspiele denn, was andere Medien nicht schaffen?
Ja, der Zugang über Rollenspiel, also Rollenspiel per se hat ja schon eine relativ lange Tradition in der Didaktik, aber eben auf einer anderen Ebene. Ja, also man kennt ja sowas wie Bibliodrama oder so, also gerade jetzt in unserem theologischen Bereich. Also man hat,
Kannst du das kurz erklären, Bibliodrama?
ja, also man hat jetzt eine Perikope, also eine Bibelstelle, die man sich eben genauer anschaut, also welche Charaktere kommen davor und die Lerngruppe, nimmt dann eben die Rolle der vorgefertigten Charaktere da an. Das ist jetzt nicht wie in einem Pen and Paper, dass man da Werte hat, dass man da würfelt, sondern das ist halt eher so ein Theaterstück.
Also, dass man quasi einfach so dieser Punkt von, man setzt, versetzt sich in die Charaktere rein, der ist
Genau.
gegeben.
Und man spinnt so die Geschichte weiter. Also wie können die Charaktere, die in der Bibel nicht unbedingt emotional ausformuliert sind, wie können die auf diese Situation jetzt reagieren? Das ist eben das klassische Rollenspiel im didaktischen Kontext. Pen and Paper gibt da natürlich eine wesentlich größere Tiefe. Man hat da tatsächlich Werte, mit denen man agieren kann. Man muss nicht so viel improvisieren auf der Ebene, dass man halt nicht weiß, okay, wohin geht jetzt dieser Charakter? Man weiß es halt, weil er eben schon eine gewisse Ausformulierung hat. Aber dafür hat man eben wesentlich mehr Kapazitäten, sich in die Welt reinzufinden. Und da ist eben die große Chance, in einem didaktischen Kontext ja mentalitätsgeschichtlich zu arbeiten. Also wirklich diese Metaebene, die normalerweise sowohl in der Geschichtsdidaktik als auch in der Religionspädagogik sehr schwer zu greifen ist, wo aber eigentlich das Herzstück ist. Wir wollen ja eigentlich wegkommen von diesem Faktenlernen, ja, wo man früher so irgendwelche Jahreszahlen gelernt hat und das war das und das Ereignis und die große Persönlichkeit, das ist ja, kommt ja quasi noch aus dem Historismus, wo man halt diese großen Herrscherpersönlichkeiten hat, an denen man sich orientieren will. Da ist man ja eigentlich weg von, nur didaktisch halt noch nicht so
Ah
wirklich.
ja, okay. Also quasi die Mittel müssen irgendwie auch sich an das neue Geschichtsbild anpassen.
Genau, und da ist eben Pen and Paper ein super Medium für.
Und wenn man halt jetzt nicht gerade irgendwie einen Cäsar oder einen Napoleon spielt, dann ist man da ja, man ist ja im Grunde dann auch in der Alltagsgeschichte. Und das ist, denke ich mal, auch das, was viele Leute ja wirklich interessiert. Das sieht man ja eigentlich ja auch auf Mittelaltermärkten oder auch in Videogames, die historische Verhältnisse irgendwie zeigen wollen. Und dieses Hineinleben in eine Welt, in der vielleicht halt auch alles offen und möglich ist, dadurch, dass man dann halt würfelt, ist, glaube ich, dann so der Unterschied zu einem reinen Rollenspiel, wo man einfach nur sich in den Charakter hineinversetzt.
Genau, man hat auch, kommt noch hinzu beim Pen and Paper die Möglichkeit, dadurch, dass man eben eine längere und eine freie Geschichte erzählt, so von diesen typischen Klischeevorstellungen abzurücken, ja. Also, gerade wie gesagt, beim Bibliodrama in biblischen Geschichten, da sind eben viele Topoi verpackt, ja. Das heißt also
Also
natürlich der
Themen ganz
König,
grob, also oder halt diese Tropen sind das,
Klischees.
glaube ich, Klischees.
Ja, genau. Also der König, der ein gutes Gottesverhältnis hat, ja, der wird natürlich strahlend dargestellt und dann kann man ihn im Bibliodrama auch schlecht anders darstellen. Auch wenn er ganz furchtbare Dinge tut, hat er ja trotzdem ein gutes Gottesverhältnis. Das heißt, ihn jetzt wirklich als Schurken darzustellen, es fällt irgendwie schwer. Da ist eben Pen and Paper, Alltagsgeschichte, aber eben in dem biblischen oder in dem historischen Kontext oder wie auch immer, bietet er eben die Möglichkeit, von diesen Klischees abzurücken und tatsächlich aufgrund dem aktuellen Forschungsstand da wirklich einzutauchen in diese Welt und wesentlich mehr zu erleben und wesentlich tiefer zu erleben, was da eigentlich los ist und dann aber auch zu verstehen, warum wurde das dann aber anders aufgeschrieben, warum wurde das vielleicht anders verpackt, warum wurden manche Sachen vielleicht verschwiegen oder vermeintlich verschwiegen. Und das ist halt eben, wie gesagt, die Riesenchance dabei.
Und was für Themen vermittelst du dann genau? Also ist es dann bestimmte Epochen oder bestimmte ja, Teile der Bibel oder was wären so die Themenfelder?
Das kommt natürlich sehr auf die Lerngruppe an, und wo wir uns gerade bewegen. Also jetzt in einem klassischen Seminar, das ist ja thematisch natürlich irgendwie verbunden. Also jetzt mein Seminar dieses Semester behandelt eben die ersten vier großen ökumenischen Konzilien, wo so Sachen halt festgelegt wurden wie Trinität. Ja, da hat der
Also halt
ganze.
die Treffen der ganzen Kirchenwelt, um zu
Genau.
bestimmen, wie sich das Christentum entwickelt oder in welche, was gültig ist und was nicht. Um mal
Genau,
kurz das
und
Konzept Konzil kurz ein bisschen zu
sorry.
erklären. Nicht schlimm.
Ja, manchmal diese Worte, die fallen einem eben, ja, leicht. Genau, und in der AG arbeiten wir gerade parallel an einem Pen and Paper, wie man ein Konzil, also so eine Versammlung von Bischöfen etc., wie man das eben in ein Pen and Paper adäquat umsetzen kann. Ja, das kann natürlich leicht langweilig werden, wenn man dann klassisches Lernspiel daraus macht, aber wie kann man das jetzt wirklich in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel umsetzen? Das ist eine große Herausforderung. Manche aus der AG sagen auch, das geht gar nicht. Wir lass lieber über Jesus sprechen. Das fände ich ein bisschen lahm, aber okay. So, das heißt, da ist man natürlich thematisch irgendwie gebunden. In dem zweiten Pen-and-Paper-Seminar, da haben wir ein Pen-and-Paper gemacht über den Chmelnitzki-Aufstand, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, 1648 in der Ukraine, wo die Kosaken gegen Polen-Litauen einen Aufstand angezettelt haben. Natürlich, ne, thematisch, geopolitisch irgendwie verankert, aber wir wollten jetzt nicht explizit die aktuellen Probleme besprechen, sondern aber eben schon in die Richtung gehen, damit man so ein bisschen auch Ahnung hat von dem Land, von den Leuten und das eben da aber historisch auf eine Abstraktionsebene packen. Und im zweiten Anlauf haben dann die Studierenden Pen and Paper geschrieben über, ja, ganz grob gesagt, die 68er Linksprotestantismus, Dorothee Sölle so in dem Dunstkreis, ja.
Also das ist jetzt ja auch ein Aspekt. Die meisten denken jetzt bei 68ern eher an Linksradikale und an Hippies. Aber es gab natürlich auch kirchliche Kreise, die da mit drin waren in der sozialreformerischen Idee oder sowas halt.
Und die IKD ja bis heute prägen. Also der Kirchentag in seiner jetzigen Gestalt, der ist natürlich total geprägt von den Entwicklungen der 68er und danach.
Und selber, wenn du sagst, dass halt Pen-Paper-Systeme quasi geschrieben werden in den Seminaren, sind die dann jetzt so elaboriert wie, ich sage jetzt mal, Schwarze Auge, fünfte Edition, oder ist das mehr so, du hast drei Werte irgendwie, weiß nicht, Frömmigkeit, Charisma und Theologie und würfelst dann da drauf, oder ist es irgendwo dazwischen?
Es ist tatsächlich irgendwo dazwischen. Also wir haben natürlich lang hin und her überlegt. Wir machen jetzt auch so manchmal so Systemtests. Haben wir jetzt auch in der AG gemacht. My Little Pony, ich glaube, es heißt Equestria
Ich
oder
glaube,
so.
ja.
Ja, und so Nichtschurke haben wir jetzt mal getestet, gegenübergestellt und gucken jetzt, okay, was kann man für Unterstufen gut da umsetzen? Ja, welche Aspekte davon eignen sich eher, welche nicht? Das machen wir. Natürlich benutzen wir auch unser historisches Pen-and-Paper-Regelwerk. Die anderen Regelwerke haben wir noch nicht so explizit angeschaut, weil wir uns da eben relativ schnell einig waren, dass die A natürlich auf der einen Ebene zu komplex sind für didaktische Zwecke. Auf der anderen Seite muss man da aber noch viel, ja, rumbasteln, damit die in ein historisches Setting reinpassen, weil die funktionieren eben häufig über magische oder magieähnliche ja, Lösungswege. Und da wird es dann eben schwierig.
Ja, das kenne ich. Ich habe selber mal versucht, eine Low-Fantasy-Kampagne in D&D 3 aufzuziehen, und das ist damals dann auch irgendwie, das hat nicht so gut zueinander gepasst. Es gibt ja einfach auch Dutzende von Systemen, wenn man es genau sich anguckt, ja wahrscheinlich sogar Hunderte. Und ich glaube, da ist halt auch schwierig, allein sich einen Überblick zu verschaffen. Das ist ja allein schon so eine Sisyphus-Aufgabe.
Ja, auf jeden Fall. Und da eben, wie gesagt, muss man eben dann, selbst wenn man welche rausgesucht hat, dann muss man dann wieder auswählen, was nimmt man da und so. Deswegen, wir werden jetzt noch mal ab und zu mal ein paar Sachen testen, aber wahrscheinlich insgesamt wird es darauf hinauslaufen, dass wir so zwei, drei Favoriten haben, mit denen wir dann arbeiten werden, wenn die sich eben bewähren.
Genau, du hattest ja auch ein eigenes Rollenspielsystem geschrieben, Fata Mundi, also das ist ja Latein für das Schicksal der Welt oder die Schicksale
Genau.
der Welt.
Ja.
Worum geht's denn da?
Ja, das ist ein ganz schlechter Versuch. Ja, ein Pen and Paper für einen rein historischen Kontext zu schreiben, irgendwie eben ein Regelsystem zu oder eher ein Beispiel für ein Regelsystem zu verfassen, an dem man sich so orientieren kann, wenn man etwas wirklich historisch adäquat nach aktuellem Forschungsstand mehr oder weniger umsetzen möchte.
Also, es ist halt ein Regelsystem, das auf Realismus zielt und mehr so ein Gerüst ist für verschiedene Settings und Szenarien. Also, in der aktuellen Version ist das ja zum Beispiel auf den britischen Inseln am Ende der Antike angesiedelt. Fand ich auch ganz interessant, weil das ja auch ein ganz interessantes Setting ist. Das ist ja so ein bisschen wie der letzte Rest von einem ja, zivilisatorisch römisch geprägten Bereich, der dann irgendwie in so einer sehr unruhigen Welt, einer sehr unruhigen Welt mit Völkerwanderung und Zusammenbruch des Imperiums, ja, sich dem gegenüber sieht.
Ja, der Vorteil wirklich an der Spätantike ist, man hat da so ein wirklich sehr klassisches Pen-and-Paper-Setting. Also so ein Riesenreich, was gerade am Zusammenbrechen ist, alle sind total verzweifelt. Die Hälfte der Bevölkerung erwartet eigentlich das Ende der Welt und die andere plündert in der Zeit. Und da gibt es einfach unheimlich viele Möglichkeiten, A, Geschichten zu erleben, Abenteuer zu erleben und B, wirklich Klischees aufzubrechen. Weil natürlich eine Zeit des Umbruchs, die hat keine starren oder hat weniger starre gesellschaftliche Formen. Das heißt, wenn da normalerweise jetzt in der frühen Neuzeit oder so, ja, wenn da Spielerinnen und Spieler Frauen spielen wollen, dann wird das sehr schnell langweilig und schwierig. So. Aber Spätantike ist halt echt super, weil die Leute oder die Gesellschaft war da eben so zerrüttet, in Anführungszeichen, dass man da gar keine Zeit hatte oder wenig Zeit hatte, ja, bestimmte Bevölkerungsgruppen oder ja, Geschlechterdiskriminierung oder sowas überhaupt in Erwägung zu ziehen, weil da brauchte man einfach jeden.
Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Das Regelsystem von Fata Mundi, das ist ja angelehnt an das Schwarze Auge. Und spielst du das selber auch?
Also als ich das Pen and Paper geschrieben habe, nicht. Mittlerweile habe ich es ab und zu mal gespielt. Ich muss aber ehrlich sagen, DSA, also ich kann verstehen, dass das, es macht, macht natürlich Spaß und es ist natürlich eine Größe. Und es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie man das spielt. Also kommt es natürlich viel auf die Spielleitung an. Aber ich muss ehrlich sagen, das artet meistens in Würfelorgien aus, die sehr frustrierend sind.
Ja, ich kenne das selbst. Und wenn hier im Podcast auch das schwarze Auge zu sprechen kommt, dann sage ich früher oder später mal diese verdammten 3W20 und dieses System, von dem ich einfach, das so verkopft ist. Also die Grundidee ist irgendwie ganz schön, aber das ist dann einfach, also jedes Mal drei Würfel würfeln, jeden mit einem anderen Wert vergleichen oder vielleicht auch zwei mit dem gleichen, aber das ist ja Wumpe. Dann noch Punkte draufrechnen, dann noch die Punkte und die Krönung ist dann jetzt irgendwie neueste Edition. Die Punkte, die man übrig behält, dann noch durch drei teilen, um den Gratis. Also ich finde, das ist einfach ein System, das vorne und hinten umständlicher nicht sein könnte.
Ja, es ist, wie du schon richtig sagst, es ist sehr verkopft. Es versucht damit natürlich eine gewisse Tiefe zu erreichen und das schafft es natürlich auch. Aber man muss halt ein Studium ablegen, um es wirklich machen zu können. Und im Spiel selbst hat man dafür keine Zeit oder man nimmt total an, ja, an narrativer Geschwindigkeit raus. Und das ist eigentlich tödlich bei einem Rollenspiel, weil man will sich ja reinfinden und nicht nebenbei ja, Mathe-Abi nachmachen.
Ja, es ist auch, genau, es ist fast jedes Mal halt eine regelrechte Spielunterbrechung, wenn dann selbst kleine Proben irgendwie gewürfelt werden.
Das, also ja, genau. Also wie gesagt, als ich Fatamuni angefangen habe, da kannte ich Pen and Paper tatsächlich nur von YouTube, wo ich es halt irgendwie mir angehört habe und habe dann gedacht, naja gut, Pen and Paper, das funktioniert wohl mit 3W20, ist halt so. Führt keinen Weg dran vorbei. Ja. Und dann habe ich nachher, als ich dann rausgefunden habe, ah, es gibt auch andere Systeme, habe ich dann gedacht, ändere ich es jetzt. Also in der zweiten Edition, die gerade in der Mache ist, wird das für den didaktischen Kontext auf jeden Fall geändert. Da haben wir es ja eh schon mal vereinfacht. Da werden wir es aber generell nicht mit 3W20 oder so machen. Für das größere Regelwerk wird es aber drin bleiben, weil sich das meiner Meinung nach schon bewährt hat. Allerdings eben nicht in DSA-Manier, man würfelt wirklich alles bis zum letzten aus, sondern es sind ja tatsächlich nur die Talente, wo man dreimal mit dem W20 probt. Und es ist immer zweimal auf den gleichen Wert und einmal auf einen anderen Attributswert. Das hat einfach, finde ich, enorme Vorteile, weil man damit eine Tiefe ausdrücken kann, was so ein Talent eigentlich mit sich bringt. Also was man wirklich dafür benötigt. B, es ist nicht so frustrierend, also bei Cthulhu zum Beispiel mit dem Prozentwert, man schafft es oder man schafft es nicht, selbst wenn man 90% hat und man erwischt die anderen 10%, schafft man es nicht. Ja, also man kann noch so gut sein. Das ist extrem frustrierend, finde ich. Und bei 3W20 ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man das gut kann, bei 3 Proben es zu schaffen, finde ich höher. Also zumindest so das Gefühl. Ob das jetzt mathematisch stimmt, weiß ich nicht, aber es hat sich bisher bewährt, würde ich
Ja,
sagen.
letztendlich ist ja auch fast wichtiger ist das Spielgefühl als die reine Mathematik. Also
Ja.
das stimmt auf jeden Fall. Gerade im Rollenspieldesign merke ich dann auch oft, dass kleine Vorteile, die einen guten Namen haben und gut begründet sind, viel besser angenommen werden als irgendwas, was keinen guten Klang hat oder was irgendwie nicht logisch in die Spielwelt zu passen scheint. Dann, also du hast jetzt in deiner Freizeit auch dann vermute ich mal angefangen zu spielen.
Ja, doch, schon. Also tatsächlich leite ich mehr, als dass ich spiele. Es hat sich irgendwie einfach so ergeben. Und meine armen Spielgruppen sind dann auch immer gleich die Testkaninchen für die neueste Version vom Regelwerk.
Ah ja, die müssen dann also immer in die Geschichte.
Ja, in der Regel schon. Wir haben auch eine Elder Scrolls-Gruppe, die aber auch mit Vater Mundi, also mit dem Regelwerk schon, aber das dann halt adaptiert für The Elder Scrolls. Und ja, von daher, die dürfen auch mit ein bisschen Magie arbeiten. So ist es schon.
Kann man ja auch mal so Mystery-Runden anbieten, wo das Ganze dann ein bisschen durch Fantasy aufgelockert wird.
Ja, wir haben auch eine Runde, die eigentlich im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg anfangen sollte. Aber ich habe denen eben die Freiheit gelassen, alles zu tun, was sie wollen. Und das Erste, was sie getan haben, war die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung, die Köpfe an die Briten auszuliefern.
Interessant.
Ja, und dann habe ich mich halt dazu entschieden, dann noch so ein bisschen cthulhoiden Horror mit reinzubringen, weil wenn wir die Zeitlinie eh schon sprengen, dann kann man es auch gerade richtig machen. Natürlich eigentlich im historischen Kontext. Das heißt, sollte jetzt irgendwer von der Gruppe zuhören, bitte die Ohren zu halten. Das spielt sich hauptsächlich in deren Köpfen ab.
Ja,
Einfach
okay.
aufgrund genau von Traumata und so weiter denken die, da geht irgendwas Übernatürliches rum. Aber es ist natürlich streng im historischen Kontext verankert, ja. Also gerade im puritanischen Denken irgendwie von Nordamerika, da kann man das super reinbringen. Aber für die Spieler ist es halt Realität.
Das klingt auf jeden Fall wie ein spannender Ansatz und wie eine gute Kampagnenidee.
So funktioniert das auch generell in historischen Kontexten, wenn wir die religiöse Thematik mit reinbringen. Das ist natürlich immer ein heikles Thema, immer eine gewisse Schwierigkeit.
Gerade wenn man im kirchenhistorischen Umfeld
Ja.
arbeitet, ist es, glaube ich, halt schwieriger, als wenn man jetzt in der normalen, in Anführungszeichen, Rollenspielgruppe Seitenhiebe auf existierende Religionen mal unterbringt.
Absolut. Und vor allem eben, wenn wir uns mit dem Lehramt beschäftigen, man darf ja nicht, also es klingt jetzt negativer, als es gemeint ist, also glücklicherweise dürfen wir ja nicht indoktrinieren, ja, sondern wir sollen natürlich zur religiösen Sprachfähigkeit erziehen. Das heißt, dass man sich, egal in welcher Religion, eben adäquat ausdrücken kann, dass man sich dazu verhalten kann. Das ist das, was wir den Schülerinnen und Schülern oder ich eben den Studierenden nahebringen soll. Und da wäre es natürlich tödlich, wenn ich dann immer das Christentum extrem positiv darstellen würde. Da muss man eben total aufpassen, aber das funktioniert sehr gut im Rollenspiel eben auf dieser psychologischen Ebene. Wir haben zum Beispiel sowas wie, also ne, in der Spätantike ein Zeichendeuter oder ein Wahrsager, der beobachtet den Vogelflug. Da haben wir lange überlegt, wie machen wir das? Hab ich halt gesagt, na gut, dann gibt dir halt das Talent Zeichen deuten. Und je nachdem, wenn es klappt, dann fliegt der Vogel halt gerade in die richtige Richtung oder eben nicht.
Ah ja.
Das kann man jetzt natürlich religiös ausdeuten. Ja, die Götter haben da natürlich gelenkt und so weiter. Aber ein Atheist oder, ne, oder wie auch immer man jetzt eben dazu
Auf jeden Fall
stehen
jemand, der nicht an
mag.
den Vogelflug und die dazugehörige Gottheiten glaubt.
Genau, der kann jetzt einfach sagen, ne, war halt glücklicher Zufall, ne, Schulterklopfer und weiter geht's. Und so kann man das eigentlich ganz gut machen. Also was die Spieler sich vorstellen, was die Charaktere sich vorstellen, inwiefern das deckungsgleich ist, ist in dem Moment fast schon egal, weil es eben funktioniert.
Ja, das ist dann in dem Sinne halt so einigermaßen oder weltanschaulich halt neutral. Das ist ja eigentlich, glaube ich, auch eine gute Basis, für viele Sachen. Wie ist das denn in vielen Rollenspielwelten? Jetzt kennst du dich ja dann mittlerweile ein bisschen aus. Die vermischen ja historische Realitäten mit übelsten Klischees. Also eine Inquisition gibt es dann ja irgendwie fast in jedem Rollenspielsystem. Aber was die dann ist, ist ja auch wieder ganz unterschiedlich. Wie siehst du das selbst als Kirchenhistoriker?
Ja, also natürlich tut es immer weh. Also gerade bei der Inquisition, natürlich, ja, ich bin evangelischer Theologe, also an sich könnte es mir egal sein. Aber es ist trotzdem immer so sehr schwierig, wenn mal wieder die Inquisitoren auf arme, wehrlose Frauen als vermeintliche Hexen losgehen. Ja, das ist übelstes Klischee, was mit der historischen Realität eigentlich so gar nichts zu tun hat. Abgesehen jetzt von der spanischen Inquisition, da ist das manchmal ein bisschen ausgeartet. Aber so in der Regel ist das sehr schwierig und das ist halt nur ein Beispiel, ja, auch wie Mönche, Nonnen
Genau,
oder
das
sonst
gibt
was
dann ja auch
dargestellt
irgendwie
werden,
dann einen
ja.
Klerus, der entweder total korrupt ist oder von echten Göttern geleitet wird, also irgendwie, als ob es
Ja.
ja keine, also kaum oder wenig Grautöne vielleicht im Rollenspiel.
Ja, es ist halt wirklich wenig Realistisches dabei. Also natürlich gibt es Schurken im Klerus, das ist natürlich auch gerade in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte Thema. Das ist Fakt, aber es gibt eben nicht einfach Schurken im Klerus, sondern es gibt Schurken unter den Menschen. Ja, also als evangelischer Theologe wieder gesprochen, ja, wir sind alle Sünder. Das ist nun mal so und das kommt vor. Das Problem ist eben, dass in vielen Rollenspielen eben wirklich dieses Klischee, es ist dieser dicke Mönch, der den armen Bauern jetzt noch das letzte bisschen Geld abknüpft. Oder es ist eben, wie du auch schon gesagt hast, es ist der kurz die Arme hebt und dann kommen Feuer und Schwefel vom Himmel. Das hat ja mit Realismus wirklich nichts zu tun. Also selbst die heiligen Viten sprechen selten davon. Manchmal schon, aber sehr selten
Also, dass Heilige
kommt sowas
dann
wirklich vor.
Wunder vollbringen oder halt irgendwie, ja, eben halt Feuer und Schwefel vom Himmel auf Sünder herabregnen
Genau, aber eben
lassen.
in dieser Intensität, das ist total selten. Also häufig Heilige, die dann an einem Fischerhafen ankommen, das erste Mal, und zufällig an dem Tag haben die Fischer total viel Fisch gefangen. Ja, für die Fischer ist das ein Riesenwunder. Das ist eine Wundererzählung, eine realistische Wundererzählung. Da kann man auch wieder überlegen, ja, ist das jetzt ein Zufall gewesen, war das göttliches Wirken oder was? Aber das ist eben genau der Punkt. Das muss offen bleiben, damit es realistisch ist. Und das ist eben so eine Schwierigkeit, die häufig werden diese Fragen eben von vornherein beantwortet. Das ist ein Scharlatan oder es ist ein hochheiliger Mensch, der Wunder tatsächlich vollbringen kann. Aber man muss eben auch dazu sagen, diese Klischees helfen natürlich, in ein Regelwerk reinzukommen, in eine Welt reinzukommen, weil das ist eben was die Spielerinnen und Spieler eben kennen. Und wenn man da jetzt von vornherein ohne Klischees arbeitet, dann ist die Abstraktionsebene schon total hoch. Also man hat A, magische Welten vielleicht oder irgendwelche, ne, fantastischen Welten, wo man reinkommen muss und gleichzeitig keine Klischees, dann rastet man ja komplett aus. Man kommt gar nicht
Dann sind
rein.
die Klischees sozusagen die Orientierung, die man einfach auch braucht.
Ja, der Anker in der Realität, also in der vermeintlichen Realität. Und das ist eben dann der Unterschied bei einem historischen Regelwerk. Man ist schon in der Realität, deswegen kann man die Klischees total zurückfahren.
Ja, okay, das stimmt. Also, das ist sozusagen so ein bisschen der Gegenentwurf zum komplett erfundenen oder zur kompletten Fantasy-Welt.
Ja.
Ich meine, in der Fantasy-Welt ist es, glaube ich, theologisch auch schwierig, weil da unter Umständen laufen die Götter ja oder die Gottheiten laufen rum. Da muss man ja auch niemandem irgendwie mehr was beweisen. Also da ist ja irgendwie auch Missionierung fast nur noch möglich, wenn man irgendwie sagt, ja, es gibt alle Götter, aber hier der eine, der ist viel besser als der andere.
Ja, das, ja, da gäbe es jetzt tausend Ansatzmöglichkeiten. Jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich da nicht zu weit aushole. Ja, vielleicht einen Aspekt rausgreifen. Das ist ja eigentlich der Klassiker. Also Polytheismus stellt man sich ja gerne so, also mehr
Ja, genau.
Götterglaube stellt man sich ja gerne so vor, dass da alle so fröhlich nebeneinander sitzen und alle werden angebetet und so weiter. Das hat ja auch mit der Realität sehr wenig zu tun. Ja, also auch die Griechen und Römer, jede Stadt hatte halt eine Hauptgottheit. Und wenn die eine Stadt über die andere siegt, dann ist natürlich diese Hauptgottheit wesentlich stärker als die Hauptgottheit der anderen Stadt. Also diese Konflikte gab es ja trotzdem, ja. Also auch wenn man sich die Ilias anschaut von Homer, da kämpfen die Götter gegeneinander. Also Polytheismus hat nichts mit Friedfertigkeit zu tun. Und das ist eben auch eine Art der Mission in der Zeit, ja. Also man kämpft jetzt nicht gegeneinander, weil der andere einen anderen Gott anbetet, aber natürlich kämpft trotzdem die Götter im Hinterkopf immer mit. Und das ist bei den Stämmen im nordalpinen Raum, also Kelten, Germanen, so die Klassiker, wobei die Bezeichnungen natürlich auch totaler Humbug sind, aber egal. Da war das auch so, da kann man das auch greifen. Also da, wo sich ein religiöser Kult oder eine bestimmte Gottheit als Hauptgottheit etablieren konnte, da ist klar, da hat halt der eine Stamm, der diese Hauptgottheit hatte, hat sich durchsetzen können. Ja? Also meistens sind da eben politische und religiöse Grenzen gleichbedeutend. Und das könnte man eigentlich in einem Fantasy-Setting wunderbar umsetzen. Wäre eigentlich gar kein Problem.
Ich glaube, es gibt auch welche, die das machen, aber es gibt halt wirklich auch sehr, sehr viele Settings und da müsste man dann vielleicht mal schauen, wo das so ist. Was sind denn für dich jetzt deine Pläne weiter für die Lehre mit Rollenspielen?
Also ja, kurzfristig natürlich die AG fortführen, am Regelwerk weiterarbeiten, damit das auf der didaktischen Ebene zugänglicher wird, weil da haben wir festgestellt, da sind die Hürden immer noch teilweise relativ hoch, weil man erstmal dieses Riesenregelwerk vor Augen hat und dann gerne mal übersieht, dass es da diesen didaktischen Aspekt gibt. Also da nochmal nachschärfen, dass es einfach klarer wird. Aber ich denke, über die AG und auch über die Projekte, zum Beispiel bei Board Game Historian und andere, also über zum Beispiel Vorlesungen und so, kann man vielleicht nochmal ein breiteres Publikum erreichen. Die AG ist ja eigentlich so gedacht, dass das als Alumni-Projekt, also sprich, die Leute gehen von der Uni ab, sind im Lehramt und wirken da als Multiplikatoren dieses Mediums. Jetzt nicht zwingend dieses Regelwerks, aber einfach der Idee, dass man eben Pen and Paper im schulischen Kontext eben umsetzen
Ach ja,
kann.
stimmt. Im Grunde siehst du es jetzt ja eigentlich, wie es an der Uni erarbeitet wird und quasi, dass es jetzt an die Schulen kommt. Das kommt dann jetzt einfach, wenn deine Studierenden jetzt fertig sind und an die Schulen gehen.
Genau, wir hatten auch schon mal eine Lehrerinnenfortbildung, aber da hat man einfach gemerkt, da gibt es auch einen starken Generationenunterschied. Also die Jüngeren, die sich da vielleicht eher mit anfreunden können, die sich darauf einlassen können, vielleicht auch mal was Neues auszuprobieren. Und die anderen, die eben auf altbewährte Methoden setzen und sagen, nee, das können wir den Schülerinnen und Schülern gar nicht zutrauen, sich mit sowas auseinanderzusetzen, wo ich dann halt auch sage, naja, die kennen sich mit Computerspielen aus, da ist der Sprung zum Pen and Paper nicht wirklich weit. Und es gibt ja schon Lernspiele, digitale Lernspiele, wobei man da halt auch sagen muss, ein klassisches Lernspiel schreckt dann ab. Wenn man aber ein Pen and Paper eben mit den genannten Einschränkungen und so weiter, mit dem genannten Fokus etabliert, dann ist das kein Lernspiel als solches, sondern man lernt eben tatsächlich nebenher. Aber man ist eigentlich in dieser Welt, eigentlich spielt man hauptsächlich und dabei lernt man unheimlich
Ja,
viel.
genau. Also im Grunde, dass man es halt nicht spielt, um zu lernen, sondern spielt und dabei lernt.
Genau.
Ja, wobei ich finde es halt schon interessant, wenn Lehrkräfte sagen, dass sie das Kindern oder Jugendlichen nicht zutrauen, weil letztendlich, wie Rollenspiele ja früher konzipiert wurden, war ja eine der Zielgruppen, wenn nicht sogar die größte Zielgruppe, waren halt Jugendliche. Also das ist dann schon wieder ganz interessant. Aber naja, das ist dann halt letztendlich so die Einstellung der Lehrkräfte halt.
Genau.
Also.
Das auf der einen Seite und gleichzeitig halt auch an der Uni ist genau das Gleiche. Man traut es zwar den Studierenden zu, dass sie es theoretisch könnten, aber man hat dann natürlich dann auch Vorbehalte. Also es gab da durchaus auch Widerstand, was jetzt die AG angeht, ob man das so machen kann an der Uni oder ob das nicht eher außerhalb der Uni gemacht werden müsste. Aber glücklicherweise ist das bei unserem Institut ziemlich schnell, die Diskussion war dann auch zu Ende, weil man da dann sich eben doch sehr offen gezeigt hat.
Okay, also wir können quasi ein bisschen uns ja mal neugierig schauen, was die Zukunft da bereithält für Rollenspiele im pädagogischen Umfeld.
Auf jeden Fall. Also da kommt hoffentlich einiges. Die Studierenden sind da mittlerweile sehr offen, sehr aufgeschlossen und können sich das auf jeden Fall vorstellen. Einige sagen, die wollen das auf jeden Fall schon im Ref machen, wo ich sage, na, haltet euch da mal ein bisschen zurück. Referendariat ist schwierig genug, da jetzt neue Medien einzuführen. Aber die sind da wirklich Feuer und Flamme für das Thema. Und also da geht, glaube ich, eine ganz gute Generation an Lehrerinnen und Lehrern in die Startlöcher.
Okay, prima. Da, genau, da bist du die unterstützende Kraft, die dahinter steht. Okay, ja, dann sage ich mal auf jeden Fall vielen Dank, dass du hier im Kopfkinocast zu Gast warst.
Nicht zu danken.
Genau, ja, ich drücke die Daumen, dass das alles weiterläuft und ja, ansonsten einfach mal bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne wieder.
Okay, dann bis dann. Tschüss.